Willkommen an Bord. Heute ist der 1. Januar 2030. Die Außentemperatur liegt um den Gefrierpunkt. Leichter Niederschlag, Gefahr durch Blitzeisbildung. Ihr autonomes Fahrzeug befindet sich auf der A9 mit Reiseziel Nürnberg. Die Solarstraßenheizung ist aktiviert. Bord-WLAN, Internet und alle Sensoren arbeiten einwandfrei. Es gibt keine Staus. In ca. 10 Kilometern wird Ihr Wagen seine Akkus selbstständig während der Fahrt dynamisch nachladen.
Die Straße der Zukunft. Anpassungsfähig, umweltfreundlich und intelligent. Eine Sendung von Martin Schramm.
Sie ist längst in Arbeit und soll mehr sein als einfach nur eine glatte Piste, auf der sich Autos von A nach B bewegen. Die Straße von morgen soll klimaresistent sein, flexibel und nachhaltig. Sie soll selbst zur Energiequelle werden und ganz nebenbei nicht nur sich selbst überwachen, sondern auch das Treiben der Autofahrer und so den Verkehr optimieren und Unfälle vermeiden. All das trauen Forscher der Straße zu. Die Konzepte liegen längst in den Schubladen. Doch sind sie auch realistisch?
Nachhaltig, selbstheilend, klimafreundlich. Oder neue Wege im Straßenbau.
Weiter staut es sich zurück nach Österreich zwischen Aachen-Mühle und Bad Aibling. 9 Kilometer nach einem LKW-Unfall.
Die teils marode Verkehrsinfrastruktur beschäftigt uns heute. Ein Beispiel sind die Hitzeschäden an bayerischen Autobahnen.
Die Straße der Gegenwart, eine Problemzone. Ein ausgemergeltes, in die Jahre gekommenes Etwas. Mit Staus, Baustellen, Schlaglöchern und Hitzeschäden, die im Extremfall durch sogenannte Blow-ups zur tödlichen Falle werden können. Ihre ursprünglich geplante Lebenszeit meist längst überschritten. Anstelle von vorausschauender Planung ist Notbetrieb angesagt. Der Grund? Straßen in klassischer Asphalt- und Betonbauweise sind zwar vergleichsweise preiswert, aber nicht wirklich nachhaltig.
Eine Straße erreicht das Ende ihrer Lebensdauer nach 30 Jahren, nach 40 Jahren und danach muss im Prinzip eigentlich der Oberbau zumindest komplett ersetzt werden.
Markus Oeser, Professor für Straßenwesen an der RWTH Aachen.
Also die Straßen sind ermüdet, davon sprechen wir. Das heißt im Wesentlichen, dass darüber so viele Lasten hinweggegangen sind, dass die gebundenen Schichten, also der Asphalt beispielsweise, eben anfängt zu reißen und diese Risse sich nach oben fortsetzen und wir dann alle möglichen Schäden bekommen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, neben den Oberflächenschäden und auch den Unebenheiten.
Die Forscher versuchen daher, die bislang gängigsten Bauweisen weiter zu verbessern. Verfeinern und optimieren beispielsweise die Bindemittel. Also bei der Asphaltstraße das Bitumen, bei der Betonstraße den Zement. Sie experimentieren aber auch mit geheimen Zutaten. Unter anderem mit winzigen Kapseln, die selbstheilende Kräfte im Fahrbahnbelag entfalten sollen.
Die Forschung ist im Moment so weit, dass wir kleinste Hohlräume wieder füllen können.
Stefan Freudenstein, Professor für Verkehrswegebau an der Technischen Universität München.
Das heißt, wenn wir Mikrorisse im Asphalt in Betonfahrbahnen vorfinden, dann können wir durch bestimmte Ansätze, Nanopartikel, Bakterien, was es auch sonst noch für Ideen gibt, können wir diese Risse wieder verfüllen und zwar so, dass sich der Baustoff wieder regeneriert hat und dass er eigentlich wieder das hat, was er im Vorfeld versprochen hat.
Gießt man die Fahrbahndecke, können dort winzige Kapseln eingebracht werden, die eine Art Reservebitumen enthalten. Donnern dann schwere Lkw über den Belag, platzen die Kapseln nach und nach auf, das Bitumen wird freigegeben und die Decke wieder elastisch. Speziell im Beton können auch Bakterien aktiv werden. Entstehen feine Risse und dringt Wasser ein, erwachen die Mikroben aus dem Schlaf.
Man muss sich das ganz einfach so vorstellen, das sind Bakterien, die natürlich sich ernähren müssen, die dabei wieder was ausscheiden und das, was sie hier an Materialien umsetzen, das hilft dem Beton, um sich selbst zu heilen und mit diesen Materialien verklebt man die kleinen Risse des Betons wieder und damit kriegt er eigentlich wieder seine Dauerhaftigkeit zurück, die er vielleicht vorher hatte.
Doch es geht längst nicht mehr nur darum, die Lebensdauer zu verlängern. Die Straße der Zukunft soll auch ganz neue Aufgaben übernehmen. Beispielsweise das Klima verbessern, indem sie Schadstoffe aus der Luft unschädlich macht, und zwar durch Titandioxid.
Titandioxid ist ein Mehl, eine sehr feine Körnung, die eine photokatalytische Wirkung hat. Das heißt, wenn man Sonnenlicht und dieses Titandioxid in Verbindung bringt, dann kann das Ganze Stickoxide zersetzen. Und diese Stickoxide sind Emissionen, die wir haben bei unseren Fahrzeugen, speziell bei den Dieselfahrzeugen. Und ich habe das mal hochgerechnet, wenn man beispielsweise eine Betonlärmschutzwand herstellt, die kennen wir alle seitlich unserer Autobahnen, mit einer Höhe von 3 Meter, dann kann eine Lärmschutzwand, die 1 Kilometer lang ist, den Schadstoffausstoß von 147.000 Diesel-PKWs pro Jahr zersetzen.
Da schlummert also ein enormes Potenzial. Mit 100 Kilometer Speziallärmschutzwand ließen sich so, rein rechnerisch, die Stickoxide sämtlicher Diesel-PKW in Deutschland neutralisieren. Viel Potenzial sieht Markus Oeser in einem weiteren Problemfeld. Sein Team forscht an Belägen, die Feinstaub aus der Luft binden. Ein Ansatz, mit dem er vor allem in Chinas stark belasteten Großstädten auf großes Interesse stößt, beispielsweise in Peking.
Dort ist ja Feinstaub ein riesengroßes Problem. Es gibt eigentlich nur gute Luft, nachdem es geregnet hat, weil der Regen den Feinstaub aus der Atmosphäre wäscht. Und momentan ist das so, dass das Regenwasser auf der Straßenoberfläche meistens oder auf den Plätzen landet und dann das abtrocknet. Und Sie können das sehen, dass Sie dann überall Staubschichten haben, wenn es wieder trocken wird. Dann gibt es so eine Resuspension, das heißt, es wird wieder aufgewirbelt und der Staub kommt nach ganz kurzer Zeit auch wieder in die Luft. Wenn Sie eine offenporige Straße haben, geht das Wasser in die Straße hinein, versickert dort und diese Straße besteht ja aus verschiedenen Schichten, offenporigen Schichten, und diese offenporigen Schichten wirken als Filter. Dort können diese Materialien dann abgelagert werden und die bleiben dort auch. Die werden also nicht wieder aufgewirbelt, weil die ja quasi in der Tiefe dann festsitzen.
Heizen, kühlen, laden oder wenn die Straße zur Energiequelle wird.
Das Projekt Solar Roadway schaffte es in den USA bis in die Schlagzeilen des Nachrichtensenders CNN.
What if you could generate power every time you hit the road? One guy wants to turn our roadways into huge solar panels that could provide energy to the entire nation.
Die Vision? Straßen in ein großes Solarmodul zu verwandeln, das umweltfreundlich Strom erzeugt, dank Heizung eisfrei bleibt, mit LEDs beleuchtet wird, dank eingebauter Sensorik vor Fußgängern warnt und so weiter. Klingt nach der berühmten eierlegenden Wollmilchsau und nach einem Projekt, das in dieser Form viele für einen schlechten Witz halten. Doch den Traum von der Solarstraße träumt man nicht nur in den USA. Das deutsche Unternehmen Solmove arbeitet an einer ähnlichen Idee. Die Vision? Erneuerbaren Strom zu erzeugen. Doch Photovoltaikmodule unter Sicherheitsglas, integriert in alle möglichen Verkehrsflächen.
Ja, im ersten Moment klingt es verrückt, auf die Straße Solarmodule drauf machen zu wollen. Und ich bin ja auch Physiker und lang mit der Photovoltaik vertraut. Und am Anfang habe ich mir auch gedacht, wie kommt jemand auf so eine Idee?
Andreas Horn vom Startup Solmove.
Aber dann bei längerem drüber nachdenken, stellt man natürlich schon fest, die Flächen sind da, das ist schon mal ein wesentlicher Punkt. Das zweite ist, man hat eigentlich die Unterkonstruktion schon zur Verfügung. Man braucht nicht auf statisch komplizierten Dächern und in der Höhe bauen, sondern kann die Module einfach auf den Boden legen. Das ist schon ein gewaltiger Vorteil, wenn man es technisch denn eben hinkriegt, dass man auf diesen Modulen dann auch letztendlich fahren kann.
Denn dazu sind Straßen ja eigentlich da. Und fahren bedeutet in der Praxis, so eine Straße befindet sich im Dauerstresstest. Stefan Freudenstein.
Das Ganze beginnt natürlich über den Verkehr. Ein LKW mit einer 10-Tonnen-Achse oder die angetriebene Achse mit 11,5 Tonnen. Erstmal statischer, vertikaler Achslast. Dazu kommen horizontale Effekte, Bremsen, Beschleunigen. Wir wissen, was passiert, wenn wir sehr stark mit einem PKW beschleunigen, was das mit unseren Reifen am PKW anstellt. Und entsprechend gilt es natürlich dann auch für den Fahrbahnbelag. Bis hin, dass man eventuell auf der Oberfläche Salz streuen müsste, weil im Winter so eine Oberfläche schnee- und eisfrei zu halten sein muss. Bis hin, dass zum Schluss der Schneepflug drüber fährt und dort mit einem sehr massiven Einsatz diese Oberfläche bearbeitet. All das sind die Anwendungsfälle, die es da zu berücksichtigen gibt.
Wie soll das also gehen? Noch hat das Team von Solmove keine solchen Straßen gebaut. Es gibt aber bereits Labormuster. Im Prinzip soll sich alles in einer 1 Zentimeter starken Schicht aus Glas und Solarmodul abspielen. Eine Art Solarteppich aus Glaskacheln im Format 10 auf 10 Zentimeter, aus profilierten Kacheln damit Wasser abfließen kann und die Oberfläche rutschfest wird. So die Idee. Andreas Horn.
Wenn Sie in den Baumarkt gehen, dann können Sie doch so Wandfliesen kaufen. Kacheln, die mit einem Textil, mit einem Netz miteinander verbunden sind, die der Fliesenleger dann als Netz auf die Wände aufklebt. Und genauso können Sie sich unsere Solarstraßen vorstellen. Wir haben Solarkacheln. Diese Solarkacheln sind miteinander verwebt, verbunden durch ein Geotextil, ein Grid. Man kann dieses Netz mit den Solarkacheln aufwickeln, als große Teppichrolle sich vorstellen. Und man kann sich vorstellen, dass diese große Teppichrolle mit Straßenbaumaschinen, mit entsprechenden Klebern, Bitumenklebern oder auch anderen, eben mit dieser Tragschicht drunter verbunden wird.
Die Oberfläche so robust und stressfest zu machen, dass man wirklich darauf fahren kann, ist dabei nicht die einzige Hürde. Es drohen Leistungseinbußen durch Schmutz. Auch der optimale Einstrahlungswinkel von 30 Grad wird selten erreicht werden. Aus Sicherheitsgründen wird man die Anlagen außerdem nur mit niedrigen Spannungen von 12 Volt betreiben können und so die Ausbeute ebenfalls schmälern. Und um den Strom zu sammeln und ans öffentliche Netz anzubinden, bräuchte man nicht nur eine eigene Stromtrasse entlang der Straße. Nötig wären auch zusätzliche Komponenten, um aus Gleichstrom Wechselstrom zu machen, durch sogenannte Wechselrichter und so weiter und so fort. All das hält Andreas Horn für lösbar. Von den Szenarien mancher Anbieter, Fahrbahnen hell mit LEDs zu beleuchten und im Winter auch noch zu beheizen, hält er hingegen wenig.
Also die Straße macht dann Sinn, wenn sie Geld verdient. Geld verdienen tut die Straße durch Stromerzeugung. Und es macht sicherlich keinen Sinn, kilometerweit Straßen dauerhaft zu beleuchten. Da brauche ich mehr Strom, als ich gewinne. Aber es macht Sinn, an Gefahrenpunkten auch mal LED oder Lichtelemente in die Straße rein zu konfigurieren. Das Ganze muss natürlich im Verhältnis sein und die Werbeprospekte, wo ganze Straßen leuchten, das zeigt, was mit der Straße theoretisch möglich wäre, aber das zeigt noch nicht, was wirtschaftlich möglich ist.
Kurzum, ob die Solarstraße wirklich eine Zukunft hat, muss sie erst noch unter Beweis stellen. Und wenn, dann dürfte diese Zukunft weniger auf der vielbefahrenen und damit meist verschatteten Autobahn liegen. Realistischer ist da schon ein Radweg, ein Gehweg oder die Hofeinfahrt, so die Einschätzung vieler Ingenieure. Ein anderes Konzept könnte sich da eventuell als wesentlich praktikabler erweisen. Die Straße für Solarthermie zu nutzen. Also mit der Wärme, die in der Straße steckt, zum Beispiel angrenzende Gebäude zu beheizen. Markus Oeser.
Das gibt es momentan schon. Und zwar gibt es also auch verschiedene Ansätze, das erstmal so vorstellen wie eine Fußbodenheizung. Da liegen also im Asphalt Rohre und durch diese Rohre fließt eine Flüssigkeit. Und wenn es also jetzt so ist, dass die Sonne die Straßenoberfläche aufheizt, auf 60 Grad kann so eine Straßenoberfläche aufgeheizt werden an richtig heißen Tagen, dann wird diese Wärme abgeführt und in Tanks gespeichert, in ziemlich großen unterirdischen Behältern.
Schläuche in der Straße zu verlegen, wie bei einer Fußbodenheizung, hält Markus Oeser allerdings nicht für optimal. Schon weil man bei den nächsten Bauarbeiten Gefahr läuft, die Schläuche zu beschädigen. Er hat daher eine Art Sandwich-Modell entwickelt, das ohne Schläuche auskommt.
Dieser neue Ansatz arbeitet wieder mit einer offenporigen Zwischenschicht. Da muss man sich die Asphaltstraße vorstellen wie so ein Sandwich, das aus einer dichten Schicht besteht, einen dichten Asphalt, dazwischen kommt diese offenporige Zwischenschicht und oben wieder eine dichte Schicht. Und in dieser offenporigen Zwischenschicht fließt dann wieder eine Flüssigkeit, die quasi die Wärme abtransportiert aus der Straße. Hat den Vorteil, dass sowas sehr viel leichter zu verlegen ist. Das können Sie also mit ganz konventionellem Baugerät machen. Und dass die spezifische Oberfläche, die die Flüssigkeit hat, in Kontakt mit dem umgebenden Feststoff viel größer ist und damit ein besserer Wärmeübergang realisiert werden kann.
Doch die Straße bietet noch eine Möglichkeit, Wärme bzw. Strom zu gewinnen, durch Piezoelektrik. Durch Verformung entsteht dabei elektrische Spannung. Stefan Freudenstein.
Piezoelektrischer Effekt heißt, dass man irgendwo einen Piezoquarz mit einer Druckbeanspruchung versieht, dass diese Kraft, die dort auf diesen Energieumwandler eingetragen wird, dass diese Energie abgegriffen wird und diesen Piezoquarz würden wir einbauen in die Straße, dort wo beispielsweise gebremst wird und jemand anderer wird aus diesem Piezoquarz diese Energie abgreifen.
Unter anderem LEDs oder Sensoren in der Straße ließen sich damit betreiben. Doch nicht nur die Fahrbahn selbst samt Infrastruktur könnte bald immer mehr Strom verbrauchen. Die Straße könnte auch Strom an die Elektroautos weiterreichen, die dort ja irgendwann unterwegs sein sollen. um deren Reichweite zu steigern. Durch induktives Laden während der Fahrt. Markus Oeser.
Wenn wir darüber sprechen, dass wir sowas tun, wie das beispielsweise jetzt in Großbritannien ja schon realisiert worden ist, diese Strecken, wo Elektrofahrzeuge durch Induktionsfelder während der Fahrt aufgeladen werden können, dann sind dafür große Mengen Energie notwendig. Und diese großen Mengen Energie, die müssen ja, damit sich das Ganze lohnt, auch nachhaltig erzeugt werden. Die könnte man beispielsweise über Photovoltaik erzeugen. Da hätte man dann nicht Energie, die die Straße selber verbraucht, sondern Energie, die die Straße liefert, und zwar eben an die Fahrzeuge.
Die Straße der Zukunft soll sich allerdings nicht nur in eine Art Energielieferanten verwandeln. Sie soll weit mehr. Sie soll mitdenken.
Digital, vernetzt, intelligent. Oder wenn die Straße mitdenkt.
Mitdenken heißt in dem Fall, die Straße beobachtet sich selbst und schlägt Alarm, beispielsweise wenn Schäden drohen. Sie praktiziert also eine Art Quantify Yourself.
Was gerade getan wird, ist, dass man sich anguckt, ob man Brücken nicht beispielsweise so ausrüsten kann, um Beschleunigungen zu messen und auch Änderungen im Verformungsverhalten der Strukturen zu erkennen, die darauf schließen lassen könnten, dass es also jetzt irgendwelche Strukturschädigungen gibt, die man dann untersuchen muss. Also quasi so ein Warnsystem, das die Straße mitteilt, irgendetwas ist jetzt passiert, irgendeine Eigenschaft hat sich geändert oder auch eine Brücke das mitteilt. Und man muss es sich dann intensiv angucken. Also wir wissen, wo wir gucken müssen, um es mal so ganz einfach zu sagen.
Die Zukunft gehört also der Straße, die selbst Hilfe ruft und es den Kommunen so erlaubt, bereits auf erste Ermüdungserscheinungen zu reagieren und Bauarbeiten vorausschauend zu planen. Unterstützung bei dieser Diagnose könnte dabei vom intelligenten Auto kommen.
Wir haben mit den Autos, die letztendlich auf der Straße sind und sich auch dort bewegen, mit der gesamten Sensorik, die auch in diesen Fahrzeugen verbaut ist, und zwar heute schon, eine Schwarmintelligenz, wo wir sehr viel Aussagen über die Zustände der Straße machen können.
Horst Wieker, Professor für Kommunikationstechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes.
Und wenn man es intelligent genug anstellt, dann kann man sogar feststellen, wie ist der Straßenzustand. Das heißt, es können im Prinzip sogar Schlaglöcher detektiert werden. Das heißt, wenn ich mir so einen ESP-Sensor mal so ganz genau angucke, dann habe ich da wirklich die Möglichkeit mit, natürlich ein bisschen anderer Software, wie sie jetzt verwendet wird, durchaus festzustellen, ist die Straße noch in Ordnung, ist sie noch schön glatt oder sowas nicht, oder löst sie sich so langsam auf?
Die vernetzte Sensorik von Straße und Auto könnte natürlich auch die Wetterverhältnisse erfassen, wenn es regnet, schneit oder sich Glatteis bildet und bei Nebel die Sichtweite sinkt. Und andere Fahrzeuge so warnen, vorsorglich das Tempo zu drosseln oder drohenden Gefahren auszuweichen. Die Straße soll aber auch helfen, eines unserer drängendsten Probleme zu lösen, den drohenden Verkehrskollaps, und zwar durch intelligente Knotenpunkte. Von solchen intelligenten Lösungen kann man heute als Autofahrer meist nur träumen.
Wenn ich meinem Navigationssystem vertraue und ich bekomme dort eine Sperre angesagt oder dass es da einen Stau kommt, dann werde ich unter Umständen auf Nebenstrecken geleitet, die für diese Verkehrslast gar nicht ausgelegt sind. Das heißt, ich komme vom Regen in die Traufe und das ist ein ganz großer Klassiker. Dann findet man also wieder, das ist die Autobahnabfahrt, da sind die VW-Navis abgefahren und das ist die Autobahnabfahrt, wo das BMW-Navi gesagt hat, fahr mal ab, und letztendlich treffen wir uns alle im gleichen Stau wieder, nur eben halt außerhalb der Autobahn.
Das ließe sich effektiver regeln. Durch intelligente Infrastruktur, die beispielsweise weiß, wie viele Fahrzeuge wo unterwegs sind, welche Kapazitäten die Straße hat, wie viele Kreuzungen es dort gibt und so weiter. Auch Ampelanlagen sollen ihre Umgebung erfassen und sich mit anderen Verkehrsteilnehmern austauschen, indem die per WLAN oder Mobilfunk ein Signal senden, beispielsweise mit der Botschaft: Hallo, ich bin ein PKW mit dem Fahrziel X. Oder hallo, ich bin ein LKW, wiege 23 Tonnen, habe das Fahrziel Y. Und so weiter. Die Ampel könnte dann zum Beispiel feststellen, aha, da stehen 3 LKW in der Schlange.
In solchen Fällen kann es durchaus sinnvoll sein, von der Strategie her einfach zu sagen, wir lassen jetzt diese Grünphase einen Moment länger grün, damit wir diese 3 LKWs auch wirklich sicher über die Kreuzung bekommen und womöglich vielleicht, weil wir mit der nächsten Kreuzung vernetzt sind, auch noch über diese Kreuzung rüber. vielleicht nicht mit der grünen Welle bei 50, sondern eher dann vielleicht bei 40. Aber ich habe dann keinen Stau und dieses Abbremsen und Neubeschleunigen fällt weg.
Auch die Ampel, die stur auf Rot bleibt, obwohl weit und breit kein anderes Auto unterwegs ist, wäre dann Vergangenheit. Unterm Strich, die intelligente Straße wüsste, wie viele Autos wo unterwegs sind, wo mit welchen Hindernissen zu rechnen ist und könnte dann flexibel für den optimalen Durchsatz sorgen. Voraussetzung? Ein ganzes Arsenal an Sensorik im Auto und auf der Straße. Und alle sind miteinander vernetzt. Auto mit Auto, Auto mit Infrastruktur und so weiter. Gerade dort lauern aber noch jede Menge Tücken. Denn im Zweifel können Bruchteile einer Sekunde über Leben und Tod entscheiden. Eine Funkverbindung, die mal nach 3, mal nach 10 Sekunden und manchmal vielleicht gar nicht reagiert, wäre ein Fiasko. Horst Wieker.
Das heißt also, für sicherheitskritische Anwendungen ist das Mobilfunknetz nicht gebaut und auch nicht wirklich ausgestattet. Das heißt, ich kann also mit dem Mobilfunknetz von heute im Wesentlichen mit ruhigem Gewissen nur Anwendungen fahren, die eher strategischer Natur sind. Also sprich, wenn du nach Frankfurt fahren willst, dann nimm doch lieber die Strecke A und nicht die Strecke B.
Lösen soll das Problem unter anderem der neue Mobilfunkstandard 5G. Er soll ein sogenanntes taktiles Internet möglich machen. Also ein Internet annähernd in Echtzeit.
Das taktile Internet wird uns in die Situation bringen, dass wir gegebenenfalls sogar so kurze Reaktionszeiten haben, dass wir einen Rotlichtverstoß rechtzeitig ins Auto reinmelden können. Da haben wir nur ganz wenig Zeit. Da müssen wir unter einer Sekunde reagieren. Und dass wir wirklich in den Bereich der Safety-Anwendung gehen können, also Sicherheitsanwendung. Und da sind Reaktionszeiten von unter 50 Millisekunden notwendig. Und die bekomme ich erst mit diesem taktilen Internet einigermaßen hin.
Noch ist auch das allerdings Zukunftsmusik. Die technischen Probleme sind noch längst nicht alle gelöst. Schon der Netzausbau dürfte zur Herausforderung werden.
Also es hängt einmal davon ab, wie gut ist überhaupt die Sichtweite in diesem Bereich. Das heißt also, wenn ich viel Berge habe, also eine ungünstige Landschaftsstruktur letztendlich für den Mobilfunk, dann muss ich relativ viele Sachen aufbauen. Und ich muss gewährleisten, dass wenn ich wirklich auf diese Funktion hundertprozentig vertrauen will, dass ich eine wirklich hundertprozentige Mobilfunkabdeckung habe. Und davon sind wir heutzutage noch weit entfernt.
Vor allem müsste sichergestellt sein, dass auch wirklich jeder Nutzer auf dieses Netz zugreifen kann. Egal welche SIM-Karte von welchem Anbieter er nutzt. Sonst hätten wir am Ende Szenarien, in denen es zu einem Auffahrunfall kommt, weil beispielsweise die Telekom dem Auto des Vodafone-Kunden mitteilt: Sorry, Ihre Karte ist leider nicht gültig.
Wollen wir es so sagen, es wird ein ziemlich teurer Spaß, wenn jeder Mobilfunker, um letztendlich auch diesen Service zu garantieren, alles dasselbe nochmal aufbaut, sondern diese Infrastruktur müsste im Prinzip gemeinsam genutzt werden. Das heißt also, wenn ich eine O2-Karte habe, muss ich auch, was diese Sicherheitsfunktion betrifft, problemlos mit dem Telekom-Netz zusammenarbeiten. Und das müsste direkt vor Ort geregelt sein. Und das ist noch eine Herausforderung, die ist noch nicht vom Tisch und die ist auch noch nicht gemeistert.
Und vor allem, wer soll all das am Ende bezahlen? Die Betreiber, die Nutzer, die Städte und Gemeinden? Hier ist vorerst noch alles offen. Und so drängt sich überhaupt der Eindruck auf, bei all den Visionen und Ideen, was die Straße der Zukunft alles können und meistern soll, selbst wenn es technisch machbar sein sollte, brauchen wir all das auch wirklich? Oder ist da eine Industrie am Werk, die einfach nur nach neuen Geschäftsmodellen sucht? Und wenn wir es brauchen, lässt es sich auch finanzieren? Straßenforscher wie Markus Oeser stellen außerdem fest, Deutschland hinkt den Entwicklungen in diesem Bereich längst hinterher. Ein bekanntes Beispiel: Wir wollen aufs E-Auto umsteigen, haben aber ganz vergessen, die passende Infrastruktur dafür mitzudenken und zu errichten.
Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit größere Erwartungen an die Elektromobilität, als sie dann eigentlich erfüllt worden sind. Und das hat auch was damit zu tun, dass sich doch herausgestellt hat, dass die Problematik mit den Batterien nicht so ohne weiteres zu lösen ist. Sprich, dass wir keine Batterien erstellen können, die einigermaßen kostengünstig sind, mit denen wir dann wirklich weit fahren können, auch wenn es kalt ist und so weiter. Das hätte man leicht lösen können, indem man Elektromobilität im Zusammenhang mit Infrastruktur stärker gedacht hätte. Also die Infrastruktur stärker genutzt hätte, um beispielsweise eben Fahrzeuge zu laden, so wie man das jetzt in Großbritannien macht oder in anderen Ländern.
Das hat man bislang aber verschlafen. Nächstes Beispiel. Wir reden über automatisiertes und autonomes Fahren, laufen aber Gefahr, den gleichen Fehler wiederzumachen.
Wir denken wieder ohne Infrastruktur und am Ende stellen wir vielleicht wieder fest, dass wir das Ganze auch nicht erreicht haben, also nicht tatsächlich zu dem Fahrzeug kommen, das autark fahren kann, weil wir kein sicheres Netz haben, weil wir nicht alle Daten kriegen, die wir brauchen und so weiter und so fort. Wir konzentrieren uns zu sehr auf die Fahrzeuge und glauben, dass ohne Infrastruktur alles zu lösen ist. Wir glauben einfach zu sehr an die Versprechungen, die aber nur realistisch sind, wenn man die Komponente Infrastruktur konsequent mitdenkt.
1. Januar 2030. Liebe Autofahrer, Achtung! Auf der A9 Gefahr durch Blitzeisbildung. Die Straßenheizung ist ausgefallen. Zwischen Ingolstadt und Nürnberg ist außerdem das taktile 5G-Netz gestört. Die Sicherheit Ihres autonomen Fahrzeugs ist derzeit leider nicht gewährleistet. Und noch ein Hinweis für E-Autos. Aufgrund von Engpässen im Stromnetz ist ein Nachladen auf der kompletten A9 aktuell leider nicht möglich. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt auf Ihrer Straße der Zukunft.
Sie hörten die Straße der Zukunft. Anpassungsfähig, umweltfreundlich und intelligent? Von Martin Schramm. Redaktion Wolfgang Kasenbacher. Eine Sendung von IQ Wissenschaft und Forschung.